Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Carmen.
Und ich bin Hendrik und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das, Carmen, ich glaube, du brennst schon drauf.
Und wie? Wir reden heute übers Nadelbinden. Eine Textiltechnik, die so alt ist, dass dagegen Stricken und Häkeln wie moderne Erfindungen wirken.
Das klingt erstmal gewagt, aber da ist was dran. Nadelbinden oder auf Skandinavisch Nolbinding ist eine der ältesten textilen Verschlingtechniken, die wir kennen. Ähnlich alt wie Netzen zum Beispiel, aber auf jeden Fall deutlich älter als Stricken oder Häkeln.
Der Name verrät's ja schon. Das Wort Nadelbinden ist die eingedeutschte Variante des skandinavischen Begriffs. Die Technik war bei den Wikingern und den nordischen Völkern besonders weit verbreitet. Aber das Spannende ist, es war eben nicht nur eine skandinavische Sache. Verwandte Looptechniken gab es in Kulturen auf der ganzen Welt.
Im Nahen Osten, in Ägypten, in Südamerika bei den Paracas und Nazca ähnliche Verschlingtechniken und im Tarimbecken in China sogar echte Nadelbindenfunde. Die Funde aus dem Tarimbecken, das waren tatsächlich nadelgebundene Kopfbedeckungen. Ein Barett aus Kizilchoka, um die 1000 Jahre vor Christus, also schon ziemlich alt. Aber der eigentliche Hammer sind die Funde aus der Nahal-Hemar-Höhle in Israel, in der judäischen Wüste am Toten Meer. Da reden wir über die Jungsteinzeit, also das 7. Jahrtausend vor Christus.
Und was mich daran fasziniert, die Grundlagen sind überall die gleichen. Die Stiche unterscheiden sich regional, klar. Jede Kultur hat eigene Varianten entwickelt. Aber das Prinzip, mit einer einzelnen Nadel und kurzen Fadenabschnitten in Gewebe zu erschaffen, das war universell. Und jetzt muss man sich mal klar machen, was das zeitlich bedeutet. Wenn wir die ältesten bekannten Funde in die Jungsteinzeit datieren, dann reden wir über eine Technik, die vielleicht 8.000, 9.000 Jahre alt ist. Häkeln dagegen, das gibt's nachweislich erst seit ungefähr 1800. Da gibt's keine gehäkelten Stücke, die sicher älter datiert werden können. Erste gedruckte Häkelanleitungen tauchen in den 1820er Jahren auf.
8000 Jahre Nadelbinden versus 200 Jahre Häkeln, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und Stricken liegt irgendwo dazwischen. Ist aber auch vergleichsweise jung. Nach aktuellem Forschungsstand ist Stricken seit der Spätantike belegt. Die frühesten gesicherten Strickfunde, Wollfragmente aus Antinoe, stammen aus dem 5. bis 7. Jahrhundert, aus dem koptischen Ägypten. Man vermutet den Ursprung in der arabischen Welt. Und über das maurische Spanien und Italien kam die Technik dann im Hochmittelalter nach Nordeuropa.
Wobei man da vorsichtig sein muss. Viele Textilien, die man früher für gestrickt hielt, haben sich bei genauerer Analyse als nadelgebunden herausgestellt. Die ägyptischen Socken zum Beispiel, die im Victoria and Albert Museum liegen. Die wurden lange als Strickarbeit geführt und sind mittlerweile als Nadelbinden reklassifiziert.
Ein wichtiger Punkt. Die Techniken sehen auf den ersten Blick halt ähnlich aus. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man die Unterschiede. Und trotzdem stellt sich die Frage, warum kennt heute fast jeder Stricken und Häkeln, aber kaum einer Nadelbinden?
Das hat im Kern einen ganz praktischen Grund. Beim Nadelbinden arbeitest du mit kurzen Fadenabschnitten, so etwa 2 Meter lang. Und bei jeder Masche musst du den gesamten Faden durch die Schlaufe ziehen. Das heißt, du musst immer wieder neuen Faden ansetzen. Beim Stricken dagegen hast du einen endlosen Faden vom Knäuel und 2 Nadeln. Da geht alles viel schneller und kontinuierlicher.
Die Geschwindigkeit war letztlich der entscheidende Faktor. Als sich das Stricken ab dem Spätmittelalter in Europa verbreitete, wurde Nadelbinden Schritt für Schritt verdrängt. Nicht, weil die Ergebnisse schlechter waren, im Gegenteil. Aber der Zeitaufwand war einfach deutlich höher. Und spätestens mit der Industrialisierung, als man Strickmaschinen entwickelte, war Nadelbinden für die Massenproduktion völlig ungeeignet.
Wobei es regional durchaus überlebt hat. In Skandinavien, besonders in Finnland und abgelegenen Regionen, wurde noch bis in die 1950er Jahre Nadel gebunden. Das Stricken kam dort ja erst im 16. Jahrhundert an. In der Szene kursiert übrigens der Spruch: Wer gestrickte Handschuhe trägt, hat keine Schwiegermutter.
Weil die Schwiegermutter natürlich Nadelgebundene gemacht hätte. Das war ja Tradition. Dass die Schwiegermutter die langlebigen Handschuhe selbst herstellte. Die können durch die dichte Struktur richtig warm halten. Und vor allem, die lösen sich nicht auf. Das ist eine der größten Stärken vom Nadelbinden. Wenn bei einem gestrickten Stück eine Masche reißt, dann läuft die Laufmasche durch. Beim Nadelbinden passiert das nicht. Da ist jede Masche für sich fixiert.
Das ist so ein, wie soll ich sagen, ein eingebauter Sicherheitsmechanismus. Und wenn man bedenkt, dass die Menschen früher auf robuste, haltbare Kleidung angewiesen waren, gerade in kalten Regionen, dann macht's total Sinn, warum sich die Technik über Jahrtausende bewährt hat.
Die Technik hat sich also nicht durchgesetzt, weil sie schlecht war, sondern weil eine schnellere Alternative kam. Das ist fast wie mit dem Handwerk generell, oder? Die industrielle Lösung gewinnt oft gegen die handwerklich bessere. Einfach, weil sie effizienter ist.
Und genau deshalb ist es umso schöner, dass Nadelbinden seit den 80er, 90er Jahren eine echte Renaissance erlebt. Gerade in der Reenactment-Szene und bei Leuten, die sich für historisches Handwerk begeistern, ist das Thema wieder richtig lebendig.
Und heute schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Was braucht man dafür? Wie funktioniert's? Und was kann man damit alles machen?
Was Nadelbinden wirklich besonders macht, ist die genaue Maschenstruktur. Wir haben ja vorhin schon kurz erwähnt, dass sich da im Gegensatz zur Laufmasche nichts aufribbelt. Das liegt daran, dass der Faden durch mindestens zwei vorherige Schlaufen geführt wird und sich die Schlingen dabei überkreuzen. Das ergibt quasi eine knotenähnliche Struktur.
Und das bedeutet in der Praxis eine unglaubliche Stabilität für das Gewebe. Die benachbarten Maschen stützen sich gegenseitig. Selbst wenn das Material an der Stelle stark beansprucht oder beschädigt wird.
Ein nadelgebundenes Stück verzeiht da wirklich vieles. Und je nachdem, welchen Stich man verwendet, kann das Maschenwerk ganz unterschiedlich ausfallen. Fest und robust oder eben locker und filigran. Man hat da eine enorme Bandbreite. Obwohl die Grundtechnik dieselbe ist.
Und die regional unterschiedlichen Stiche sind da total spannend. Die Grundlagen sind weltweit gleich. Aber jede Kultur hat eigene Stichvarianten entwickelt. Der York-Stich zum Beispiel, der ist nach einer nadelgebundenen Socke benannt, die man bei den Coppergate-Ausgrabungen in York gefunden hat. 10. Jahrhundert, Wikingerzeit. Eines der bekanntesten nadelgebundenen Fundstücke überhaupt.
Und dann gibt's den sogenannten Mammenstich. Die Bezeichnung ist modern, aber benannt nach einem dänischen Grab aus der Zeit um 970 bis 985. Da hat man gewebte Textilien aus Seide und Wolle gefunden, verziert mit nadelgebundenen Golddrahtapplikationen. Das war also kein grobes Alltagsstück, sondern richtig feine Elitearbeit.
Was zeigt, dass die Technik nicht nur für robuste Gebrauchsgegenstände genutzt wurde, sondern auch für aufwendige Stücke.
Ja, und trotzdem war der Haupteinsatz natürlich bei den Dingen, die im Alltag am meisten beansprucht wurden. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Im Blogpost steht, dass Nadelbinden besonders bei den Wikingern und nordischen Völkern weit verbreitet war. Das stimmt auch. Aber es war eben nicht nur eine nordische Technik. Die Grundlagen waren kulturübergreifend identisch.
Die Wikinger hatten aber natürlich besonders gute Gründe für die Technik. Stell dir mal vor, du bist auf einem Langschiff in der Nordsee. Es ist kalt. Es ist nass. Alles wird ständig beansprucht. Da brauchst du Socken und Fäustlinge, die nicht beim ersten kleinen Riss komplett aufgehen.
Im rauen Norden, auf See, beim Arbeiten. Da war die Eigenschaft einfach Gold wert. Und historisch sieht man das auch an den Fundstücken. Was hat man nadelgebunden gefunden? Socken, Mützen, Fäustlinge, Handschuhe. Also alles, was an den Extremitäten sitzt und besonders stark beansprucht wird. In Oslo hat man Handschuhe aus dem 11. bis frühen 12. Jahrhundert gefunden. Auf Island Fäustlinge. Und in Nowgorod gibt's ebenfalls Funde.
Und was viele nicht wissen, sogar Milchsiebe aus Pferdehaar hat man in Lappland gefunden, die nadelgebunden waren. Also die Anwendung ging weit über Kleidung hinaus. Aber der Schwerpunkt, und das macht auch Sinn, wenn man die Eigenschaften kennt, lag bei Textilien, die Verschleiß aushalten mussten.
Deswegen hat die Technik auch dort am längsten überlebt, wo genau die Strapazierfähigkeit gefragt war. Wie wir vorhin erwähnt haben, in Skandinavien und Finnland wurde ja noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Nadel gebunden, gerade für Socken und Handschuhe. Und heute auf Mittelaltermärkten und im Reenactment sieht man es wieder. Wenn du eine authentische Wikinger-Darstellung machen willst und Socken oder Fäustlinge zeigen möchtest, ist Nadelbinden auf jeden Fall die richtige Wahl. Stricken gab es zur Wikingerzeit noch nicht. Jedenfalls nicht in Nordeuropa.
Das ist ein Punkt, den viele unterschätzen. Wenn du auf einem Markt sitzt und Nadel bindest, dann machst du wirklich was historisch Korrektes. Das hat eine ganz andere Tiefe. Und wenn euch solche Themen fesseln, dann lasst gerne ein Abo da und gebt uns einen Daumen hoch. Das hilft uns, noch mehr solcher Geschichten für euch aufzubereiten.
Lohnt sich, versprochen. Aber zurück zum Thema. Was mich persönlich an der Technik so fasziniert, ist die Vielseitigkeit. Du kannst mit den gleichen Grundlagen was ganz Robustes erschaffen. Eine dicke Mütze für den skandinavischen Winter. Oder eben was Feines, wie die Golddrahtverzierungen aus dem Mammengrab. Es kommt eben auf den Stich an, den du wählst. Und auf das Garn.
Und das Garn ist, da kommen wir auch gleich zu. Das ist nämlich nochmal ein eigenes Thema. Die Frage, welches Material man nimmt und warum, hat eine lange Geschichte.
Und was man dafür an Werkzeug braucht, das ist überraschend überschaubar.
Lass uns also direkt praktisch werden. Du brauchst im Grunde nur drei Dinge. Nadel, Garn, vielleicht eine Schere. Das war's.
Das ist tatsächlich einer der schönsten Aspekte. Beim Stricken in der Runde brauchst du oft 4, 5 Nadeln gleichzeitig. Beim Nadelbinden immer nur eine einzige. Und wenn man bedenkt, dass die Grundform der Werkzeuge seit der Jungsteinzeit ähnlich geblieben ist, auch wenn Material und Ausführung variierten, das sagt einiges über die Eleganz der Technik.
Die Nadel selbst ist so eine Art Mischung aus großer Nähnadel und kleiner Stricknadel. Sie hat ein Öhr, eine stumpfe Spitze. Historisch gab es die in allen Größen. Funde aus Haithabu und anderen wikingerzeitlichen Orten zeigen da eine große Bandbreite. Gängige moderne Nadeln sind oft so um die 9 cm, also deutlich massiver als eine normale Nähnadel, aber kürzer als eine Stricknadel.
Und historisch waren die Nadeln aus ganz verschiedenen Materialien, hauptsächlich
Knochen und Holz. Aber auch Geweih, Horn oder sogar Elfenbein kamen vor. Die Knochennadeln sind besonders faszinierend, weil die Herstellung richtig aufwendig war. Da hat man bevorzugt längliche Röhrenknochen genommen, die von Natur aus stabil sind und die richtige Form haben.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und der Herstellungsprozess war dann mehrstufig. In der Frühzeit wurde der Knochen erst gespalten, dann mit Feuerstein in Form geschabt, auf Sandstein geschliffen, in späteren Epochen hat man dann Metallwerkzeuge genutzt. Das Öhr wurde von beiden Seiten durchgebohrt. Das war echte Präzisionsarbeit. Und die Nadeln waren wertvoll. Die hat man in speziellen Nadeldosen aufbewahrt.
Was ich aus der Praxis sagen kann, Knochen und Holz fühlen sich beim Arbeiten tatsächlich sehr unterschiedlich an. Knochen hat von Natur aus eine glatte Oberfläche. Da gleitet das Garn gut drüber. Bei Holz muss man aufpassen, dass die Nadel wirklich sauber geschliffen ist. Wenn da noch raue Stellen sind, dann verhakt sich das Garn.
Und das ist gerade am Anfang frustrierend, weil man dann denkt, man macht was falsch. Dabei liegt's an der Nadel. Also mein Tipp, wenn Holznadel, dann wirklich darauf achten, dass die Oberfläche absolut glatt ist. Knochen ist da etwas gutmütiger.
Theoretisch könnte man so eine Nadel übrigens auch zum Stricken oder Nähen verwenden. Aber nur mit starken Einschränkungen. Zum Nähen ist sie eigentlich zu breit. Da gehen nur Stoffe mit groben, elastischen Maschen. Und zum Stricken ist sie mit ihren 9 cm viel zu kurz. Da könntest du allenfalls die Finger von Handschuhen machen. Also wirklich nur als Notlösung.
Kommen wir zum Garn. Schafwolle ist das Klassische. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die filzt. Und das Filzen ist beim Nadelbinden nicht nur ein netter Nebeneffekt, sondern macht's richtig einfach. Wenn du einen neuen Fadenabschnitt ansetzt, dann reißt du die Fadenenden auf, sodass die Fasern ausfransen. Und die ausgefransten Enden verfilzt du mit dem neuen Faden, indem du sie aneinander reibst.
Und genau weil man, wie wir vorhin schon angesprochen haben, immer wieder neue, kurze Fadenstücke ansetzen muss, ist das Verfilzen so genial. Beim Stricken mit dem endlosen Knäuel hat man die Übergänge ja gar nicht.
Und genau deswegen ist filzbare Wolle so wichtig. Die Übergänge zwischen den Fadenabschnitten werden durch das Verfilzen praktisch unsichtbar. Das fertige Stück sieht aus wie aus einem Guss. Wenn du dagegen synthetisches Garn nimmst, das nicht filzt, dann musst du die Enden vernähen und hast immer sichtbare Übergangsstellen.
Das erklärt auch, warum historisch Schafwolle meistens das Material der Wahl war. Sie filzt einfach am zuverlässigsten. Je nach Region und Verwendungszweck gab es aber auch Bastfasern oder Pflanzenfasern wie Flachs. Und dickere Garne sind für den Anfang deutlich einfacher zu handhaben, weil man die Maschen besser erkennen kann.
Und noch ein wichtiger Punkt beim Garn: Wenn es geht, sollte man den Faden zupfen und nicht schneiden. Gerade bei Dochtgarn, also bei unverzwirntem Garn, entstehen beim Zupfen genau die ausgefransten Enden, die man zum Verfilzen braucht. Schneidet man den Faden, hat man eine glatte Kante, die sich viel schlechter verfilzen lässt.
Und dann bräuchte man eine Schere, die man sich sonst eigentlich sparen kann.
Exakt. Und wenn man die Wolle richtig vorbereitet hat, geht auch das Arbeiten viel flüssiger von der Hand. Wobei man da anfangs ohnehin etwas Geduld mitbringen sollte.
Was Anfänger oft unterschätzen: Beim Nadelbinden kann man nicht einfach aufribbeln wie beim Stricken. Wenn du dich vertust, musst du wirklich zurückarbeiten. Das kostet Zeit und Nerven. Deswegen lieber langsam anfangen, gleichmäßige Spannung halten und sich nicht zu viel auf einmal vornehmen.
Und nicht frustriert aufgeben, wenn die ersten Reihen krumm und schief aussehen. Das geht wirklich jedem so. Die Motorik muss sich erst einspielen. Aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann geht's erstaunlich schnell.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie fängt man an? Man hat das Werkzeug, man hat die Wolle und dann sitzt man da und denkt: Okay, und jetzt?
Der wichtigste Rat ist, mit dem Oslo-Stich anfangen. Das ist quasi der Grundstich beim Nadelbinden, nach dem historischen Fund aus Oslo benannt. Er ist relativ leicht zu erlernen, ergibt ein weiches, gleichmäßiges Maschenwerk und man kann damit sowohl flach als auch in Runden arbeiten.
Und was den Stich so anfängerfreundlich macht? Er besteht im Kern aus einer Schlaufe um den Daumen und einer hinter dem Daumen. Das klingt erstmal abstrakt, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, gehen die Bewegungen erstaunlich schnell in die Finger über.
Wobei man ehrlich sein muss: Die ersten Versuche sehen bei jedem etwas chaotisch aus. Die Maschen sind ungleichmäßig, die Spannung stimmt nicht, man verliert den Überblick, wo man gerade ist. Das ist völlig normal. Aber nach 2-3 Stunden konzentriertem Üben hat man den Grundstich meistens drin. Und dann wird's erstaunlich meditativ.
Das Meditative höre ich oft von Leuten, die das regelmäßig machen. Dieses Rhythmische. Immer wieder den Faden durch die Schlaufen ziehen. Das hat wirklich was Entschleunigendes. Kein Strom, kein Bildschirm, nur die Hände und die Wolle.
Und im Gegensatz zum Stricken, wo man sich bei einem komplexen Muster ständig konzentrieren muss, läuft Nadelbinden irgendwann fast automatisch. Gerade der Oslo-Stich ist da sehr dankbar. Man kann sich dabei unterhalten, am Lagerfeuer sitzen, bei einem Markt.
Was als erstes Projekt gut funktioniert ist?
Eine Daumenschlaufe, also ein ganz kleines, flaches Übungsstück. Einfach eine Kette aus 8 bis 10 Maschen und dann ein paar Reihen hin und her. Das geht schnell. Man sieht sofort Ergebnisse und kann sich an das Material gewöhnen. Und wenn das sitzt, kann man sich an ein Armband wagen oder gleichmutig sein und eine Mütze anfangen.
Bei der Mütze fängt man in der Mitte an und arbeitet spiralförmig nach außen. Man startet mit einem kleinen Ring aus Maschen und nimmt dann regelmäßig zu, bis der gewünschte Durchmesser erreicht ist. Das ist ein schönes erstes richtiges Projekt, weil man am Ende was Tragbares in der Hand hat.
Und nochmal ganz wichtig, dickeres Garn nehmen, gerade am Anfang. Damit kann man die einzelnen Maschen viel besser erkennen und versteht schneller, wohin die Nadel muss. Dünnes Garn ist für den Einstieg frustrierend, weil alles so fummelig wird. Und den Faden lieber kürzer abschneiden, so 1,5 Meter. Ja, man muss dann häufiger neu ansetzen, aber ein kurzer Faden verheddert sich nicht so leicht.
Wenn man dann sicherer wird, kann man den Faden auch länger nehmen, indem man ihn mehrfach durch das Nadelöhr zieht. So hat man eine handliche Arbeitslänge. Aber insgesamt mehr Material bis zum nächsten Ansetzen.
Was ich an dem Handwerk besonders schätze, es ist unglaublich gesellig. Nadelbinden ist was, das man zusammen machen kann. Auf Mittelaltermärkten sieht man das oft. Da sitzen Leute beisammen, arbeiten an ihren Stücken und tauschen sich über Stiche und Techniken aus. Man lernt voneinander, zeigt sich gegenseitig Tricks, es gibt Workshops, es gibt Treffen und die Leute, die Nadelbinden, sind in der Regel sehr hilfsbereit.
Und das ist vielleicht das Schönste daran. Man macht was mit den Händen, das Menschen seit Jahrtausenden genauso gemacht haben. Mit den gleichen Materialien, den gleichen Bewegungen. Und man schafft dabei was, das tatsächlich hält. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die Verbindung von alt und praktisch, das hat wirklich was Besonderes.
Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über Nadelbinden oder andere historische Handwerkstechniken erfahren möchte, der schaut am besten mal auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog dort findet ihr jede Menge spannende Themen rund um Geschichte und Handwerk. Und natürlich auch das passende Werkzeug und Material zum Loslegen.
Traut euch einfach ran. Die ersten Maschen werden wackelig sein. Aber nach ein paar Stunden habt ihr den Dreh raus. Und dann wollt ihr nicht mehr aufhören.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.